Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Den Rahmen für die neuen Corona-Maßnahmen haben Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs ja am Mittwoch gesetzt. Was davon wie konkret in den einzelnen Bundesländern beschlossen wird, darüber diskutieren dann wieder die Landesregierungen. In Berlin könnte es dabei vor allem um die Kontaktbeschränkungen über die Feiertage gehen. Einzelheiten von unserer landespolitischen Reporterin Nina Armin.
Da in Berlin die Infektionszahlen im Vergleich zum Rest der Republik sehr hoch sind, könnte der Teil-Lockdown in der Hauptstadt deutlich länger dauern als bis zum 20. Dezember. Besonders private Treffen hat die rot-rot-grüne Koalition dabei im Blick, denn der Bund-Länder-Beschluss sieht vor, ab dem 23. Dezember bis zum 1. Januar die Regeln für private Zusammenkünfte zu lockern. Dürfen ab Anfang Dezember bis Weihnachten nur maximal 5 Personen aus 2 Haushalten zusammenkommen, darf ein Tag vor Heiligabend die Anzahl auf maximal 10 Personen erweitert werden. So sollen Treffen im engen Familien- und Freundeskreis ermöglicht werden. Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden dabei nicht mitgerechnet. Aus Senatskreisen heißt es, angesichts der hohen Infektionszahlen sei für Berlin aber auch denkbar, die 10-Personen-Regel nur auf die Weihnachtsfeiertage zu beschränken oder sogar komplett auf diese Lockerung zu verzichten.
Tja, und so könnte es jetzt tatsächlich kommen. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet, dass der Berliner Senat die Lockerungen über Weihnachten und Silvester nicht mittragen will. Erlaubt werden also auch über die Feiertage nur maximal 5 Personen plus Kinder unter 14 Jahren. Und auch die Brandenburger Landesregierung muss entscheiden, welche Regeln ab Anfang Dezember gelten sollen. Sie wird das allerdings erst am Freitag tun. Am Nachmittag diskutierte der Landtag in Potsdam aber schon mal bei einer Sondersitzung. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow hat dabei zugehört.
Um das Virus in die Knie zu zwingen und die Infektions- und Todeszahlen zu verringern, führe kein Weg an neuerlichen Kontakteinschränkungen vorbei, sagt Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Jeder Einzelne könne seinen Beitrag leisten, unterstreicht Woidke und spricht von einem Silberstreifen am Horizont.
Bei bestmöglichem Verlauf kann mit ersten Lieferungen von Impfstoffen noch im Dezember gerechnet werden. Zur Vorbereitung schaffen die Länder, schafft auch Brandenburg, Impfzentren. Das gibt Zuversicht und Hoffnung auf eine möglichst baldige Normalisierung unseres Lebens.
Die rot-schwarz-grüne Landesregierung habe für die Bevölkerung noch keine verlässliche Anti-Corona-Strategie, kritisiert Katrin Dannenberg, Co-Fraktionsvorsitzende der Linken. Kinder, Jugendliche und Eltern müssten das ausbaden.
Im Wesentlichen lassen sie die Schulen alleine. Und wenn wir nicht wollen, dass Kinder und Jugendliche angesteckt werden oder dass das pädagogische Personal angesteckt wird, dann müssen wir jetzt in den Wechselunterricht eintreten.
Die AfD setzt, wie Fraktionschef Hans-Christoph Berndt sagt, nach 25 Minuten auf bewusste Provokation.
Wir werden ein Zeichen setzen und diese Sitzung verlassen. Wir verabschieden uns für heute. Führen Sie in der Zeit Ihre Scheindebatte. Applaudieren Sie rhythmisch.
Entschuldigung, Herr Dr. Berndt, ich möchte doch bitten, diese politischen Statements hier im Hause zu unterlassen. Bitte rollen Sie Ihre hellblauen Schilder wieder ein.
Scheindebatte steht auf diesen Plakaten. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke erteilt 2 Ordnungsrufe. Ohne AfD-Abgeordnete wird dann sachlich gestritten. Die bündnisgrüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hofft, dass sich möglichst viele Brandenburger gegen Covid-19 impfen lassen.
Wir müssen die Menschen von der Sinnhaftigkeit dieser Impfung überzeugen. Ein Impfstoff bietet jetzt endlich die Möglichkeit, Menschen vor schweren Erkrankungen, vor Tod und Langzeitfolgen zu bewahren. Der Gesellschaft bietet er die Chance, über die angestrebte Herdenimmunität die Infektion dann wirklich einzudämmen und zu einem normalen Leben ohne Kontaktbeschränkungen zurückzukehren. Und er bietet auch die Möglichkeit, die Wirtschaftskrise zu überwinden. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Am Freitag entscheidet die Landesregierung in Potsdam über die konkreten Corona-Verordnungen für Brandenburg.
Thorsten Südow. Die Vorzeichen für die Beschlüsse sind übrigens nicht gut. Mit 629 gab es jetzt einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Eine Maßnahme steht schon fest. Brandenburg wird, wie Berlin, eine generelle Maskenpflicht für Schüler ab der 7. Klasse einführen. Bildungsministerin Britta Ernst hat bei uns im Inforadio gesagt, dass sie auf die gestiegenen Infektionszahlen reagieren müsse. Schulen und Kitas sollen aber offen bleiben. Die Möglichkeit von Impfstoffen gegen Covid-19 hat sich ja in den letzten Wochen hoffnungsvoll entwickelt. Wenn sie dann tatsächlich vorhanden sind, soll es in Berlin 6 Impfzentren geben. Wie sieht es da mit dem nötigen Personal aus? Der Frage ist unsere Reporterin Birgit Radatz nachgegangen.
Es war eine kleine Solidaritätswelle, die der Projektleiter der 6 Impfzentren in Berlin, Albrecht Brömme, vergangene Woche in einem Interview mit dem RBB auslöste. Darin rief er unter anderem ehemalige Krankenpflegerinnen und Pfleger, aber auch Flugbegleiter auf, sich zu melden, um in den Zentren auszuhelfen. In den sozialen Netzwerken, aber auch klassisch per Servicetelefon, meldeten sich daraufhin Berlinerinnen und Berliner und boten ihre Hilfe an. Die gute Nachricht ist, offenbar scheint es hier keinen Mangel zu geben. Von den Betreibern heißt es, man werde zunächst in den eigenen Mitgliederreihen nach Personal suchen und sei zuversichtlich, die erforderliche Zahl zusammenzubekommen. Die Freiwilligen werden also vorerst nicht gebraucht. Ärztinnen und Ärzte, die unter anderem die Impfungen verabreichen, werden mithilfe der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin rekrutiert. Hier sehe die Lage schon etwas schwieriger aus, so die KV. Insgesamt braucht es für die 6 Impfzentren in Berlin rund 1000 Menschen. Die Suche nach Personal für die 6 Berliner Corona-Impfzentren soll noch diese Woche starten.
Na, unterm Strich hört sich doch wenigstens das aber alles ganz gut an. Birgit Radatz informierte. Jetzt schauen wir mal in die organisierte Kriminalität. Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen dem Berliner Remo-Clan und tschetschenischen Gruppen Anfang November warnt das Bundeskriminalamt vor weiteren Eskalationen. Die Tschetschenen würden versuchen, ihren Einfluss auszuweiten. Details hat René Althammer von RBB24 Recherche.
Lange galten sie nur als Handlanger für kriminelle Gruppen, auch für die kriminellen arabischen Clans. Doch inzwischen würden tschetschenische Gruppierungen zunehmend selbst in den Drogenhandel einsteigen und das Geschäft von alteingesessenen Gruppen übernehmen. Besonders im Norden und im Osten Deutschlands gewinnen die Gruppen zunehmend an Einfluss, so Markus Kurz, Leiter der Abteilung Deliktübergreifende organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt. Die Tschetschenen zeichnen sich, so das BKA, gegenüber anderen Gruppierungen dadurch aus, dass ihre Mitglieder Kampfverfahren sein. Die bedingungslose Loyalität zur Familie und zum Clan führt dazu, dass europaweit jederzeit schlagkräftige Gruppen zusammengezogen werden können. Dies habe sich auch in Berlin bei den Auseinandersetzungen mit dem Remo-Clan gezeigt. Nach Einschätzung des BKA ist zukünftig mit weiteren gewaltsamen Auseinandersetzungen zu rechnen.
Informationen von René Althammer. Damit nochmal nach Brandenburg. Eine Mehrzweckhalle, eine Kita mit dem hübschen Namen Sternekika, ein Parkhaus am S-Bahnhof. Der Bernauer Haushalt sieht fürs nächste Jahr jede Menge Investitionen vor. Aber ist in Zeiten von Corona überhaupt das Geld für die ganzen Investitionen da? RBB-Reporter Maximilian Horn weiß Bescheid.
Am S-Bahnhof Bernau-Friedenstal sind die Baggerfahrer im Einsatz. Bei frostigen Temperaturen bauen sie hier ein Parkhaus. Richtig so, meint die Anwohnerin Frau Hergert. Sie ist genervt von den Pendlern, die vor ihrem Haus ihr Auto abstellen und dann mit der S-Bahn weiter zur Arbeit nach Berlin fahren.
Denn hier werden die Straßen zugeparkt. Wenn wir einkaufen sind, können wir hier nicht ausladen, weil kein Platz ist. Ja, weil die einzigen Parkmöglichkeiten hier sind und weil der andere Parkplatz voll ist.
5 Millionen Euro will Bernau nächstes Jahr für das Parkhaus in Friedenstal ausgeben, so der aktuelle Haushaltsentwurf. Geld fließt außerdem für eine neue Mehrzweckhalle, eine Kita, den Panke-Park, um nur einige zu nennen. Rund 50 Millionen Euro will die Stadt bis Ende 2022 in Investitionen stecken. Dabei ist nicht klar, wie sich die Corona-Pandemie auf die Stadtkasse auswirken wird. Bernaus Bürgermeister André Stahl dazu.
Die Maßnahmen, die im Haushalt derzeit eingeplant sind, sind durchgängig ausfinanziert, insbesondere im Investitionsbereich. Das heißt also, selbst wenn unsere Steuerkraft sinken sollte, wären wir in der Lage, diese Investitionen noch durchzuführen, ohne dass wir darauf angewiesen sind, dass die Steuerausfälle durch Land oder Bund ausgeglichen werden müssen.
Wenn das Geld wieder erwartend knapp werde, würde man, wenn überhaupt, an anderer Stelle sparen. Kredite für die derzeit schuldenfreie Stadt kommen für den Bürgermeister jedenfalls nicht in Frage.
Eine Kreditaufnahme ist die Ultima Ratio und immer eine Hypothek auf die Zukunft. Und insofern ist das derzeit von uns nicht angestrebt und wir werden also nach unseren Berechnungen und Prognosen auch nicht darauf angewiesen sein, Kredite aufzunehmen.
André Stahl gibt sich also zuversichtlich, dass Bernau auch in den nächsten Jahren noch ausreichend Geld haben wird, trotz Corona.
Maximilian Horn, Bernau scheint also richtig gut zu wirtschaften. Auf dem Land fehlen Ärzte. Seit vielen Jahren gibt es das Problem. Schwierig sieht es zum Beispiel in Elbe-Elster aus. Da ist es gut, dass der Landkreis vor 10 Jahren eine Idee hatte. Wir geben jungen Leuten 500 Euro im Monat als Medizinstipendium und die bleiben dafür mindestens 4 Jahre nach Studiumsende in Elbe-Elster. RBB-Reporterin Iris Wussmann hat festgestellt, es funktioniert.
Also ich würde jetzt einmal die Ultraschalluntersuchung noch bei Ihnen machen, ja?
Routiniert bewegt Maria Bürig den Schallkopf auf dem Bauch des Patienten. Die 32-Jährige aus Brieskow-Finkenheerd ist fast fertig mit dem Studium an der Medizinischen Hochschule Brandenburg, macht gerade ihr praktisches Jahr auch im Krankenhaus Herzberg. Dass es sie in den Elbe-Elster-Kreis verschlagen hat, liegt natürlich am Stipendium. Ohne hätte sie ihr Studium nicht finanzieren können, aber auch, weil es von Anfang an gepasst hat.
Zwischenmenschlich und die Möglichkeiten, die sich ergeben. Und daraufhin habe ich dann in der Bauchentscheidung heraus eigentlich mich dafür entschieden. Und die habe ich bis heute nicht bereut.
Sie kann sehr schnell sehr viel selbst machen in Herzberg. Ein Riesenvorteil neben vielen anderen, meint auch ihr Ausbilder, Professor Roland Reiner. Für ihn ist das Stipendium deshalb im Grunde nur eine Art Türöffner.
Wenn dann der Kontakt erstmal geknüpft ist und man zeigen kann, wir haben eine modern ausgestattete Intensivstation, die genauso aussieht wie in einem Universitätsklinikum, merken die jungen Leute, hier kriege ich eine Ausbildung ohne Ellenbogen. Hier ist viel weniger Konkurrenzkampf angesagt, sondern eine familiäre Atmosphäre. Das macht halt einfach Spaß.
31 junge Leute wurden bisher auf diese Art geködert. Von denen, die ihr Studium schon abgeschlossen haben, sind 70% im Elbe-Elsterland geblieben. Die anderen haben das Stipendium zurückgezahlt. Für Landrat Christian-Heinrich Jaschinski bisher eine gute Quote.
Nach 10 Jahren haben wir die Ersten, die hier sich ganz bewusst für den Landkreis Elbe-Elster entschieden haben. Zeigt, dass wir mit dieser Entscheidung auf dem richtigen Weg sind.
Für Maria Bürig jedenfalls war es kein Problem, sich an den Elbe-Elster-Kreis zu binden. Auch wenn sich das Leben nicht planen lässt.
Klar, in 5 Jahren kann sich privat auch ganz viel ändern, das muss man einfach sagen. Aber mir ist es wichtig, dass wenn ich ein Arbeitsumfeld habe, dass ich mich da wohlfühle. Und dann ist es mir relativ egal, wo das ist.
Sie will definitiv nach dem Studium in Herzberg arbeiten, hier ihren Facharzt machen. Im Moment pendelt sie jeden Tag von Cottbus, wo ihr Freund wohnt. Aber da wird sie schon was finden, vielleicht auf halber Strecke.
Schlägt Iris Wussmann vor. Elbe-Elster bindet durch sein Medizinstipendium erfolgreich junge Ärzte an sich. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Zu hören wie immer auch als Podcast oder auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.